Alla, wie wir hier bei uns in Mannheim sagen. Mein Name ist Axel und ich begrüße euch zum heutigen Finanzrocker-Podcast. Ja, wer bin jetzt ich? Also ich bin höchstwahrscheinlich einer wie ihr. Das heißt einer, der sich natürlich irgendwie um seine Finanzen, um Altersvorsorge und so weiter kümmert, aber naja, vermutlich noch einiges mehr rausholen könnte. In erster Linie deswegen, weil mein Fachwissen in dem Bereich ausbaufähig ist. Und natürlich, weil man sich auch viel zu leicht verunsichern lässt von tausend Meinungen, die einem Berater und irgendwelche vermeintlichen Experten so mit einem teilen. Ob nun gefragt oder ungefragt. Also, um es kurz zu machen, ich habe so einige Fragen rund ums Thema Geld vermehren. Und da wollte ich doch mal schauen, ob der Finanzrocker nicht ein paar Antworten hat. Schauen wir mal.
Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Rundenfolge des Finanzrocker Podcasts. Wir haben nämlich die Folge 10 erreicht und das ist schon mal so ein erster Meilenstein, über den ich mich echt freue, weil in der Regel schaffen die Podcaster oder viele Podcaster es nur bis zur Folge 8, dann lässt die Motivation nach und der Podcast schläft ein. Wir haben jetzt die Folge 10 erreicht und das freut mich natürlich. Mein Name ist Daniel Kort und heute läuft der Podcast etwas anders. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt und du hast es wahrscheinlich auch schon am Intro gehört, denn heute werde ich interviewt. Jetzt wirst du dir wahrscheinlich die Frage stellen, wie kommt es dazu? Und in meinem Artikel Räum doch mal dein Depot auf, habe ich meinen Leser Torben praktisch auch interviewt und dann bei der Reduzierung seiner Depotkosten geholfen. Und daraufhin kam es dann zu verschiedenen Kommentaren unter dem Artikel, wo gewünscht wurde, daraus doch eine Reihe zu machen. Und voilà, jetzt haben wir hier den zweiten Teil davon. Der ist aber so ein bisschen anders gelagert, weil ich keine Lust hatte, jetzt nochmal genau das Gleiche zu machen. Deswegen machen wir das in Podcast-Form. Und in den ganzen Gesprächen und E-Mails, die ich mit Lesern hatte, kam heraus, dass ganz viele unterschiedliche Fragen bestehen, die in meinen Artikeln scheinbar noch nicht ausreichend geklärt werden konnten. Und jetzt habe ich mir einen ganz besonderen Leser rausgesucht, der diesen Artikel auch kommentiert hat und mehr darüber erfahren möchte. Und den habe ich für diesen Podcast eingeladen. Und für alle, die nach dieser Folge immer noch Fragen haben, habe ich am Ende noch ein spezielles und kostenloses Angebot. Also bitte bis zum Ende dranbleiben. Bevor ich jetzt aber vollends ins Palavern komme, möchte ich erstmal meinen Gast herzlich vorstellen. Axel, grüß dich und herzlich willkommen. Geht's dir gut?
Ja, hallo Daniel. Ja, mir geht's wunderbar. Und ich fühle mich jetzt natürlich total geehrt, dass ich ein ganz besonderer Leser offenbar bin.
Ja, na, definitiv. Aber das freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Um es gleich vorwegzunehmen, Axel ist ein ehemaliger Kollege von mir und wir sind seit 5 Jahren befreundet. Und er war auch der Erste, der von meinen Bloggedanken erfahren hat. Ich glaube, das war auf der Cebit, oder?
Ja, genau. Das ist jetzt im März gewesen, einige Monate her. Ja, und da haben wir zufällig gerade beide ähnliche Ideen gehabt.
Genau. Und beim Thema Finanzen sind bei Axel schon lange Fragen vorhanden. Und die wollen wir heute im Gespräch klären. Ich glaube, du warst auch der erste Kommentator unter dem Artikel. Und da hattest du auch gesagt, du könntest dir da eine Reihe vorstellen, oder?
Ja, das kann gut sein. Keine Ahnung, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, was genau ich geschrieben habe. Aber auf jeden Fall hat mich das auf so einer Ebene angesprochen, wo ich mir gesagt habe, ja, ähnliche Fragen habe ich eigentlich auch oder ähnliche Bedürfnisse, dass man hier mal so ein Depot vielleicht nicht im Detail anschaut, aber zumindest einige Fragen klärt. Ja,
ja, vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Wer bist du, was machst du und warum möchtest du heute dieses Interview machen?
Ja, ich bin Axel Bayer, wie schon gesagt, 30 Jahre alt. Wir kennen uns, wie du schon gesagt hast, von der Arbeit. Wir haben zusammen bei einer Marketingagentur gearbeitet, bei der ich noch immer bin, als Texter. Und warum möchte ich jetzt heute hier ein paar Fragen stellen? Einfach weil das Thema Finanzanlage schon immer so ein Punkt war, ja, der mir am auf dem Herzen lag, aber zu wenig Fachwissen da war und so richtig das Vertrauen zu den Beratern vielleicht auch nicht. Und ja, ich habe zwar, glaube ich, gar nicht so schlecht eine Aufstellung, was die Anlage angeht, aber ich glaube, da kann man noch mehr rausholen. Und ich hoffe, dass du mir dabei vielleicht helfen kannst.
Das hoffe ich auch. Deswegen machen wir jetzt dieses Interview. Und dann würde ich einfach sagen, übergebe ich dir die Gesprächsführung mal direkt und damit auch das Leitmikrofon. Und du kannst dann mit deinen Fragen loslegen. Ich bin auch schon sehr gespannt, was da kommen mag.
Alles klar. Ja, also es gibt ja jetzt so einen Tipp, den hört man ja überall. Auch bei deinen Blogbeiträgen kam das Thema immer wieder, nämlich Diversifikation. Also möglichst in verschiedene Dinge investieren, damit ich also auch Verluste wieder ausgleichen kann, die jetzt in einem bestimmten Bereich passieren. So, ja gut, jetzt mag das Konsens sein, aber ich habe halt genau das Gefühl, dass ich in dem Bereich nicht breit genug aufgestellt bin. Aber das Problem für mich ist einfach zu erkennen, woran erkenne ich denn, ob ich genug diversifiziert habe? Wie breit ist breit genug?
Das ist jetzt mal eine sehr gute Frage. Und eigentlich ist es auch eine ganz einfache Antwort, die ich da geben kann, weil du erkennst es spätestens dann, wenn die Märkte durch eine Krise oder einen Crash ordentlich nach unten gehen. Und wenn alle Anteile in deinem Depot ebenfalls sinken, dann fehlt dir irgendwas. Dann fehlt dir irgendwie so ein Ausgleichsmoment. Also ein breit diversifiziertes Depot besteht immer aus unterschiedlichen Bestandteilen, die nicht miteinander korrelieren. Und das bedeutet, wenn du beispielsweise Aktien, Anleihen oder auch Rohstoffe miteinander kombinierst, werden niemals alle drei Anlageklassen gleichzeitig sinken. Und wenn du dann noch ein bisschen mehr diversifizieren möchtest, dann kannst du das zum Beispiel über Social Lending machen. Das habe ich ja im Podcast auch schon erklärt. Über Tages- und Festgeld als Sicherheitsanker oder auch um Immobilien. Immobilien ist ja auch ein großes Thema. Aber jetzt meine ich mit Immobilien eben nicht die eigene, sondern entweder geschlossene Immobilienfonds, wo man dann im Jahr, glaube ich, 2%, 2,5% bekommt, wo du aber immer ein Jahr im Voraus kündigen musst und dann ein Jahr später hältst du das Geld. Deswegen ist es immer so ein bisschen sehr langatmig, wenn du das Geld auch brauchst. Oder du machst es, so wie ich es mache, in Immobilien-ETFs. Und auch das ist eine Anlageklasse, die in der Regel nicht direkt mit den Aktienmärkten in Verbindung steht. Und du solltest natürlich auch bei den Aktienwerten dann ausreichend diversifizieren. Also beispielsweise über die eben angesprochenen ETFs. Das sind ja Indexfonds. Und damit kannst du mit einem Anteil praktisch in hunderte oder vielleicht sogar tausende Unternehmen investieren. Und das wäre dann so ein breit aufgestelltes Portfolio.
Okay, also man sagt jetzt nicht, ich brauche eine bestimmte Anzahl an unterschiedlichen Anlagen oder Anlageklassen, sondern es geht eher um die Art, wie unterschiedlich sind die.
Genau. Und die dürfen halt nicht miteinander korrelieren. Ja. Das ist halt so ein wesentlicher Punkt.
Jetzt hast du Immobilien angesprochen. Also bei dem Wort allein schrillen bei mir eher so die Alarmglocken, so nach dem Motto Immobilienblase. Gab es ja auch Finanzkrise. Wie sieht es da aus? Also kann man das immer noch so empfehlen oder sollte man da nicht besonders vorsichtig sein?
Naja, das Thema Immobilien ist sowieso eine ganz eigene und eine sehr emotionale Geschichte. Also ich werde darüber auch nochmal in Interviews Fragen stellen mit Experten. Ich werde auch eigene Artikel schreiben, weil ich bin der Meinung, Immobilien sollte man sich nicht kaufen. Und da bin ich ja jetzt noch nicht der Einzige. Aus dem einfachen Grund, weil du dich dann eben auch hoch verschuldest. Und es gibt zahlreiche Punkte, weswegen man eine Immobilie praktisch nicht kaufen, sondern eher mieten sollte. Und ich meine, darüber können wir jetzt einen ganz eigenen Podcast machen. Ich glaube, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber da wird jetzt in den kommenden Wochen da auch nochmal was kommen. Zu den geschlossenen Immobilienfonds kann ich aber nochmal was sagen. Da war es in den vergangenen 2 Jahren auch so, dass da ebenfalls so eine Blase war, die geplatzt ist, wo dann die Anleger viel schneller das Geld wieder haben wollten und da sind die ganz schön in die Knie gegangen, diese Immobilienfonds. Deswegen sind die auch mal so ein bisschen heikel und deswegen bin ich da auf Immobilien-ETFs gegangen, wo du praktisch so Immobilienfirmen kaufst, wie Deutsche Annington zum Beispiel oder Deutsche Wohnen, was auch immer, oder in den USA, europaweit, in Asien. Und die bauen dann praktisch auch Gebäude, wo du dann letztendlich über so ein ETF praktisch mit rein investierst.
Okay. Ja, wir haben jetzt schon diverse Sachen über ETFs, Aktienfonds und so weiter gesagt. Ressourcen hattest du vorhin auch kurz angesprochen, also Rohstoffe.
Genau.
Da hört man ja jetzt, vielleicht auch, wenn man sich nicht so stark mit beschäftigt, aber trotzdem Gold, sicherste Anlagemöglichkeit. Kann man das noch so sagen? War das jemals so? Ist das noch so? Macht das in jedem Fall Sinn, in Rohstoffe allgemein zu investieren?
Ja, über Sinn und Unsinn lässt sich hierbei vortrefflich streiten. Da gehen die Meinungen natürlich auch sehr auseinander. Aber grundsätzlich ist es so, dass Rohstoffe wie Gold immer der Anker im Depot sind. Das ist so ein Sicherheitsanker. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn jetzt die ganze EU auseinanderbricht, was ich jetzt natürlich nicht hoffen will, dann sind Gold und auch andere Rohstoffe das Einzige, was an Wert gewinnen wird. Das ist dann die Versicherung für dein Depot, weil alle Leute aus den Aktien rausgehen und dann halt Gold kaufen. Und dadurch steigt dann der Goldpreis an. Und andererseits ist es eben so, wenn du Gold kaufst, dann wirst du nicht reich. Also in der Regel schwankt es eben auch nicht so extrem wie Aktien. Aber du hast dann so einen bestimmten Bereich, wo Gold dann dazwischen pegelt. Und das ist ja ich glaube 2013 ist es ordentlich gesunken von 1800 Dollar pro Unze auf 1200. Und so ist es jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch geblieben. Und das heißt, ähnlich wie beim Tagesgeld, es ist relativ stetig und es schwankt nicht so extrem und das ist dann auch gut für die Nerven und man bekommt weniger graue Haare davon.
Okay, na dann.
Ja,
Also
ich hab selber Gold im Depot und das ist dann auch mein Sicherheitsanker. Und den möchte ich jetzt auch gar nicht wieder hergeben, sondern den bewahre ich so lange auf, bis dann mal wieder irgend so eine Blase platzt, wo man das dann ganz gut eigentlich verkaufen kann.
eher so für die auf Nummer sicher gehe.
Ja, für die Sockensparer, ne? Und
Hm, alles
Kopfkissensparer.
klar. Ja,
Ja, aber es
okay.
ist schon wichtig und die Meinungen gehen da halt auch auseinander. Man kann ja auch in Rohstoff-ETFs, Gold-ETFs investieren. Beziehungsweise sind keine ETFs, sondern ETCs. Und die partizipieren dann auch immer am steigenden oder fallenden Preis. Und der Gerd Kommer, der die ETF-Bibel Souverän investieren geschrieben hat, der rät ja auch dazu, dass man einen bestimmten Teil seines Portfolios immer in Rohstoffe packen sollte.
Ah
Jetzt
ja.
nicht nur Gold, sondern eben dann auch noch andere.
Okay. Jetzt hast du ja schon in deinem Podcast und in deinen Blogbeiträgen darüber erzählt, so kleine Anekdoten aus deinem Leben, wie du damals ja, auf die Schnauze gefallen bist und dann dich mit dem Thema Finanzen beschäftigt hast. Jetzt habe ich solche größeren Verluste vielleicht nicht gemacht. Juhu. Noch nicht. Aber ich habe halt schon gedacht, okay, eigentlich bist du zwar ganz gut mit einem größeren, einigermaßen sicheren Aktienfonds aufgestellt, aber ich wollte dann schon natürlich auch ein bisschen experimentieren, klar. So irgendwie kleiner und ohne jetzt zu viele Summen, zu hohe Summen zu investieren. Also habe ich mir ein paar Aktien von Facebook gekauft. Ja. War nicht teuer, deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Und ja, Facebook, da verfolge ich meinetwegen auch die Unternehmensentwicklung mehr, als ich es bei anderen Unternehmen mache, die mich nicht interessieren. Und ja, da habe ich doch klugerweise 3 Stück gekauft.
Drei Stück.
Ja, das war so knapp 100 Euro. Also wirklich sinnlos, ja. Und natürlich war mir schon klar, es wären Ordergebühren fällig. Aber ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, wie hoch die sind. Ich bin so von 3 bis 4 Euro ausgegangen. Ja, und dann habe ich auf die Abrechnung geguckt, dann standen da 30 Euro nur für die Ordergebühr. Also
Uiuiui.
ja, so viel wie eine Aktie. Naja, und wie du dir vorstellen kannst, hat mich das dann nicht gerade dazu motiviert, weitere solche Experimente zu wagen, ja, einfach mal auszuprobieren. Gibt es denn legale Tipps und Tricks, um solche Gebühren irgendwie zu senken oder dass man generell cleverer vorgeht, nicht solche Mikro-Orders wahrscheinlich, oder was kann man da machen?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, aber grundsätzlich ist es ja echt richtig klein anzufangen und erstmal da ein wenig damit rumzuspielen. Das habe ich auch genauso gemacht. Das habe ich ja auch in meinem Podcast schon gesagt. Also ich hatte damals 3 Bayer-Aktien, 2 BASF-Aktien und dann nochmal 3 Daimler-Aktien gekauft. Und letztendlich nur so entwickelst du ja ein Gefühl, wenn du klein anfängst. Keiner hat Bock, sofort dann gleich 1.000 Euro zu investieren, weil wenn das Geld dann weg ist, eben aus dem Grund, weil ich keine Ahnung habe, dann tut es schon weh, gerade am Anfang. Und dann fasst man die Börse auch nicht mehr an. Mhm. Aber generell ist es so, wenn du Pech hast und bei der falschen Bank bist, ich weiß jetzt nicht, bei welcher Bank du da bist, beziehungsweise wo du dein Depot hast, dann kann es aber teuer werden. Und das sieht man ja eben an deinem Fall. Mhm. Und ich würde mir am Anfang die Ordergebühren und auch andere Kosten bei den Depotanbietern anschauen. Und da reicht das Spektrum wirklich von 3,90 Euro bis dann 0,25% der Summe, wenn du eine etwas größere Order platzierst, also wo du dann mehrere tausend Euro zahlen musst. Ja. Da zahlst du dann, glaube ich, keinen Festpreis, sondern 0,25% der Summe.
Ja, okay.
Und, generell ist es so, ich glaube, ich habe da auch nochmal eine Kostentabelle in einem Artikel. Beim günstigsten Anbieter zahlst du im Jahr 78 Euro für durchschnittlich 20 Käufe oder Verkäufe mit so einer durchschnittlichen Ordergröße von 2500 Euro. Also das ist so der Otto-Normal-Aktienanleger.
Okay.
Und ein anderes Beispiel, ein sehr negatives Beispiel, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einem Artikel da Kommentare ausgetauscht. Ich glaube, das war bei Number 26 letzte Woche. Mhm. Beim teuersten Anbieter mit einem roten Buchstaben im Namen zahlst du 224,80 Euro. Und das sind also fast dreimal so hohe Kosten. Und hier zahlst du 11,80 Euro pro Trade. Und das ist dann ungefähr so die Kategorie, die du jetzt hattest. Wobei du hast ja nur für einen Kauf 30 Euro gezahlt.
Ja, ne? Genau. Also da war es dann natürlich noch so, dass ich das praktisch über die Bankfiliale habe machen lassen, diese Order. Mhm. Wenn ich es online gemacht hätte, da also mein Depot auf Online-Depot umgestellt hätte, hätte ich 99 bezahlt, mhm, statt 29,90. Aber gut, das muss man auch erstmal wissen. Jetzt weiß ich es. Gut, beim nächsten Mal kann ich es anders machen.
Nee, aber da kann ich dir und auch den anderen Hörern nur den Tipp geben, Vergleichstabellen anschauen und ein wenig damit rumspielen. Also da gibt es dann unterschiedliche Summen ein, die du ausgeben möchtest für Aktien. Und dann kannst du da ein bisschen rumspielen. Und ich meine im Artikel in 8 Schritten zur passenden Finanzplanung, am zweiten Teil, da habe ich so eine Kostentabelle für Depots drin. Aber den Link, den packe ich mal unter die in die Shownotes unter finanzrocker.net/hörenswert. Also da dann einfach mal kurz reinschauen. Und es ist tatsächlich so, die falsche Depotwahl kann dazu führen, dass du die Rendite im Klo runterspülst. Mhm. Und genau das wollen wir ja verhindern. Also 30 Euro, das ist eine Aktie, die du davon praktisch wegschmeißt. Wobei, du wirst es jetzt nicht bereuen, weil Facebook ist ja seitdem ordentlich gestiegen.
Ja, genau. Diese drei Aktien sind jetzt so viel wert. Genau. jedenfalls, aber die Depotwahl hängt ja dann nicht nur von der Menge an Geld, die ich pro Jahr meinetwegen investiere, ab, sondern doch auch von der Anzahl der Orders, oder? Also wenn ich sehr häufig wechsle, also wenn ich jetzt aktiv anlege, dann brauche ich doch da was anderes als ein passiver Anleger, oder?
Ja, grundsätzlich ist es schon richtig. Ich habe ja eingangs gesagt, für 20 Käufe und Verkäufe oder Verkäufe in einem Jahr, da zahlst du dann eben diese 78 Euro. Wenn du jetzt 40 oder 60 Mal Sachen kaufst oder verkaufst, also wenn du wirklich aktiv anlegst, dann wird es natürlich entsprechend teurer. Also ich zahle jetzt bei meiner Bank pro Order 7,90 Euro. Ich habe jetzt bei der Comdirect noch ein zusätzliches Depot praktisch aufgesetzt. Und da zahle ich, glaube ich, 9,90 Euro. Und da muss ich dann überlegen, wie ich da verfahre, also wie ich am günstigsten dann Sachen kaufe. Also mein Ziel ist es, da grundsätzlich ein aktives Depot zu machen, um da ein paar Aktien zu kaufen und dann ein passives Depot, was rein für die Rentengeschichten gilt. Okay. So kann ich das nämlich gut auseinanderhalten. Und beim passiven Depot brauche ich ja wirklich nicht ständig Sachen kaufen. Da machst du ja wirklich einmal im Jahr das Rebalancing, das heißt, du führst den Status, den du eingangs hattest, also 70% dieses ETF und 30% das andere, das stellst du dann wieder her.
Okay, dann sagen wir doch einfach mal hypothetisch gesprochen, ich lege jetzt los, ich will jetzt, ich habe wie gesagt einiges in diesem einen Fonds investiert und will jetzt umschiften. Ja, wenn ich jetzt Wertpapiere kaufe, dann habe ich da ja in der Regel, habe ich die Erfahrung gemacht, die Wahl, ob ich das jetzt an der Frankfurter oder einer anderen Börse kaufe, mhm, oder über Xetra. So, den Begriff habe ich jetzt schon diverse Male gehört, ja, aber was sind eigentlich die Unterschiede und wann macht es Sinn, das eine zu wählen und wann vielleicht das andere?
Puh, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, die muss ich auch ein bisschen umfassender beantworten, weil das ist letztendlich so, du fängst dann da an zu ordern und stehst da vorm Wald mit lauter Bäumen und irgendwie weißt du nicht, in welche Richtung du gehen sollst, ja. Weil das hat mich am Anfang auch wirklich verwirrt. Und das ist auch bei jedem Depot dann anders. Also bei der Postbank zum Beispiel, da läuft es komplett anders als jetzt bei Comdirect. Und du musst ja grundsätzlich zunächst das Depot eröffnen und das kannst du ja mittlerweile recht schnell und einfach machen. Und da gibt's dann eben eine Identifizierung via Postident oder via Videochat. Und wenn du das Depot dann freigeschaltet bekommen hast, dann kannst du endlich loslegen und dann kannst du die Aktien oder ETFs über die unterschiedlichen Börsen weltweit kaufen. Und dafür ist dann jeweils eine Börsenplatzgebühr fällig. Und das würde ich jetzt hier aber keinem empfehlen, weil der Kauf über Börsenplätze am teuersten ist. Also Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse London oder dann vor allem bei den ausländischen Börsen wie London oder New York, da fallen dann noch höhere Gebühren an. Und nicht zu vergessen, du zahlst dann auch so eine sogenannte Maklercourtage für die Händler, die die Order für dich ausführen. Das wird also nicht automatisch gemacht, sondern es gibt dann einen Händler, der nimmt dann die Order und führt sie aus und dafür kriegt er so eine Maklercourtage. Und das führt dann dazu, dass die Gebühren hier zwischen 1 Euro und 100 Euro liegen. Ja. Und das ist dann natürlich wesentlich teurer als jetzt diese 7,90 Euro oder 9,90 Euro. Und günstiger kommst du damit weg, wenn du die Order über sogenannte vollelektronische Handelsplätze wie eben Xetra. Xetra ist ja die vollelektronische Handelsbörse von der Börse Frankfurt. Oder TradeGate, das ist auch nochmal so ein automatischer Handelsplatz. Und dort zahlst du dann in der Regel so 8,55 Euro inklusive einer Xetra-Gebühr von 65 Cent. Also das ist dann echt überschaubar. Und die beste Methode, das ist der außerbörsliche Handel. Hast du davon schon mal was gehört?
Jetzt gerade
ich. Ja, ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Ich habe am Anfang auch gedacht, was ist denn jetzt außerbörslicher Handel? Und im außerbörslichen Handel, da hast du die Möglichkeit, deine Wertpapiergeschäfte direkt mit einem Emittenten oder Makler durchzuführen. Und die Orderaufträge, die werden in dem Fall also nicht über die Börse abgewickelt, sondern über Lang und Schwarz, Commerzbank oder andere. Das sind jetzt so Beispiele. Und dadurch zahlst du dann eben auch weniger. Also bei Flatex, das ist auch so ein sehr günstiger Depotanbieter, da zahlst du 5,90 Euro. Bei der DRB Bank oder MaxBlue dann 7,90 Euro und bei Comdirect 9,90 Euro. Und das sind die Festpreise. Und wenn du das dann über die Börse Frankfurt machst, dann zahlst du halt wesentlich mehr. Ja. Und das Schöne an diesem außerbörslichen Handel ist eben, du bist nicht an die Börsenzeiten gebunden. Das heißt, für Berufstätige wie uns ist das natürlich sehr cool, weil du auch am Wochenende shoppen gehen kannst. Und samstags haben die dann teilweise von 10 bis 13 Uhr geöffnet, da kannst du dann Order abgeben und sonntags von 17 bis 19 Uhr.
Mhm. Und das ist jetzt auch nicht irgendwie aufwendiger, als wenn ich direkt über von meiner Bank bereitgestelltes Online-Depot da was ordere.
Nee, das ist sogar viel einfacher. Ich kann ja auch erklären, warum. Also es ist ja so, dass du an jeder Börse für jede Aktie einen anderen Preis hast. Der differenziert ja immer im Cent-Bereich, teilweise aber auch im 1-Euro-Bereich. Und da musst du dir dann halt eine Webseite suchen, wo du dann die unterschiedlichen Börsen in Deutschland dann anschauen kannst und da kannst du dir die Preise angucken. Das wird dir aber beim Ordern nicht unbedingt angezeigt von deiner Depotbank. Und beim außerbörslichen Handel ist es, zumindest jetzt bei mir, bei MaxBlue so, dass ich dann die gängigsten außerbörslichen Anbieter direkt untereinander habe mit deren Preis. Und da kann ich mich dann gleich für den günstigsten entscheiden. Und da sparst du dann halt auch immer ein paar Euro.
Okay, also wenn man das jetzt mal zuspitzt, wer direkt an der Börse kauft, ist schön blöd, oder was?
Ja, was heißt schön blöd? Der zahlt halt ein bisschen mehr, ne?
Ohne, dass er aber wirklich einen Vorteil hat.
Ja. Naja gut, es gibt Aktien, die kannst du dann eben nicht im außerbörslichen Handel kaufen. Die würde ich dann jetzt auch nicht empfehlen. Es gibt amerikanische Aktien, die kannst du nur an der Börse New York kaufen. Es gibt zum Beispiel indische Aktien. Ein Beispiel, was du garantiert kennst, Tata Motors. Das ist auch eine Aktie, die ich mir mal ins Depot geholt habe. Tata ist ja so ein riesengroßes Konglomerat aus unterschiedlichen Unternehmen. Also die machen ja wirklich alles da in Indien. Und Tata Motors, dazu gehört ja auch Range Rover und Jaguar gehört ja auch dazu. Der Tata Motors kannst du kaufen, aber nur über die USA. Also das ist dann so eine amerikanische Aktie. Und in Indien selber, dieses Konglomerat von Tata, das kannst du gar nicht an der Börse kaufen. Also das ist nicht möglich. Das kannst du, glaube ich, nur in Indien selber kaufen oder dann über verschiedene Fonds. Und bei solchen Sachen, da musst du dann immer über Börsen gehen.
Okay. Ja, jetzt bin ich wahrscheinlich eher so jemand, der passiv investieren würde. Ja, also nicht zu viel ständig was Neues kaufen und wieder verkaufen und eher langfristig und sicherheitsorientiert. Okay. Jetzt ist aber so, gerade wenn ich vielleicht viele Werte habe in meinem Portfolio, wie kann ich mich denn da auch ein bisschen absichern, ohne dass ich ständig nachgucken muss, wie sind die Kurse? Kann ich da irgendwas automatisch abstoßen lassen, wenn jetzt ein Kurs total einbricht oder so?
Ja, das kannst du. Aber nicht nur bei ETFs, sondern auch bei Aktien. Das kostet dich dann je nach Bank auch nochmal Gebühren und ist teurer, als wenn du sie beispielsweise selbst außerbörslich verkaufst. Also in der Regel war das so, 7,90 € kostet eine normale Order und ich glaube, ich habe mit Xetra-Gebühr dann 13,80 € oder so gezahlt. Grundsätzlich, das muss ich aber jetzt mal explizit sagen, ist es ja so, wenn du ETFs kaufst und passiv anlegst, machst du das ja langfristig. Und da ist eigentlich das Ziel, dass du sie selbst bei einem Crash weiter behältst und nicht verkaufst. Weil letztendlich musst du sie ja dann nach dem Crash nochmal kaufen. Dann bist du zwar zu einem guten neuen Kurs eingestiegen, aber du hast ja trotzdem Ordergebühren. Je nachdem, wie viel du gekauft hast, sind das dann halt auch 20 €. Und das kannst du von vornherein vermeiden, zumal das ja eben sehr, sehr viele Unternehmen sind, die da drin sind. Und da sollte man nicht drauf gucken. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, aufs automatisierte Verkaufen, da muss ich halt nochmal über allgemeine Begrifflichkeiten sprechen. Und man spricht hier von sogenannten Order-Zusätzen oder auch Handlungsoptionen. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee, aber klingt wieder nach typischen Buzzwords, die dafür da sind, um mich abzuschrecken.
Ja, ist auch so. Und das sind halt auch Geschichten, die hast du nur, wenn du wenn du eine Aktie kaufst, dann kannst du das eingeben, zum Beispiel bei Xetra. Das kannst du im außerbörslichen Handel nicht machen. Und das ist halt auch das Schöne. Du wirst da nicht verwirrt. Du klickst auf den Knopf, wo es am günstigsten ist, fertig. Da musst du dich um nichts weiter kümmern. Aber generell, wenn du es jetzt über Xetra machst, dann gibt es eine Market Order oder im Gegensatz dazu eine Limit Order. Eine Market Order ist eine Bezeichnung für eine Order, die sofort zu aktuellen Marktpreisen ausgeführt wird. Und eine Limit Order ist eine Bezeichnung für eine Order mit einem festgelegten Preis und oder festgelegter Zeit für die Ausführung. Ja, also es ist möglich, dass du einen Stoppzusatz in deine Order praktisch packst und durch diesen Zusatz wird dann eine Order eingestellt, die ruht, bis ein bestimmter Kurs, also das ist dann der sogenannte Stoppkurs, erreicht wurde. Und sobald der überschritten wurde, wird die Aktie oder dann auch das ETF automatisch verkauft, wieder über Xetra. Und da zahlst du dann eben die 13 Euro für.
Okay.
Und wenn du mehrere ETFs hast, dann kannst du das auch für die einstellen. Und das kannst du auch nochmal so ein bisschen auf die Spitze treiben, das nennt sich dann Trailing Stop Loss, wird auch nicht von jeder Bank angeboten. Das ist so ein automatisches Nachziehen des Kurses. Das heißt, dass der Ausführungskurs einer Order einen bestimmten Abstand zum aktuellen Kurs nie überschreitet. Das heißt, er wird dann hinter dem Kurs nachgezogen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktie hast, die ist bei 65 €, dann ist die Trailing Stop Loss bei 60. Wenn die dann auf 70 € ansteigt, dann geht dieser Trailing Stop Loss auf 65 mit. Das ist immer so ein Abstand von 5 €. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, aber generell kostet das echt so viel Geld und ich würde darauf verzichten.
Okay, also generell bei jeder Anlagestrategie eher verzichten oder bei passiver?
Also bei passiver sowieso und bei aktiver an und für sich auch, weil ich habe da verschiedene Beispiele gehabt, da habe ich die Dinger gesetzt, gerade bei so Aktien, wo ich mir zwar die Werte dann ausgerechnet habe und geguckt habe, kann ich mir das kaufen, wie sind da die Zukunftsaussichten, so, und dann kam mal ein Tag, wo die Aktie ein bisschen schlecht drauf war und dann zack, ist immer um 5 Euro gefallen. Und dann wurde die automatisch ausgeführt. Und einen Tag später ist sie dann wieder um 10 Euro gestiegen. Ah. Also da gibt es so spezielle Bio-Pharma-Unternehmen, die sehr extrem springen. Und da habe ich jetzt halt ein paar hundert Euro verloren, dadurch, dass ich diesen Stop-Zusatz da eingesetzt habe. Weil mittlerweile hat die sich fast verdoppelt. Aber gut, da steckt man halt nicht drin. Ne?
Ja. Daniel, jetzt muss ich eine peinliche Anfängerfrage stellen. Ja, wir hatten jetzt schon die ganze Zeit über die ETFs gesprochen, ja, du hattest das auch schon in deinen Beiträgen ständig und irgendwo hast du es, glaube ich, auch mal erklärt, aber entweder habe ich es überlesen oder ich habe es mal nicht gemerkt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem ganz normalen Aktienfonds, ja, das ist mir ja alles klar, und einem ETF? Und kann man jetzt überhaupt pauschal sagen, dass jetzt ein ETF besser ist als ein Aktienfonds oder umgekehrt oder?
Also peinlich finde ich die Frage jetzt nicht. Das ist wirklich eine typische Anfängerfrage.
Und na, danke.
Ist halt so. Aber die stellt jeder. Die habe ich ja am Anfang auch gestellt. Und woher sollst du es wissen, wenn du jetzt nicht die Lektüre da ständig hast, die Finanzlektüre? Also grundsätzlich ist das ganz einfach. Ein Aktienfonds ist aktiv gemanagt und hat einen oder mehrere Fondsmanager. Und die versuchen dann mit ihrem Fachwissen oder intelligenten Ein- und Verkäufen den Markt zu schlagen. Also eine Überrendite zu erwirtschaften für dich als Investor. Und dieses Wissen bzw. die Manager kosten Geld. Und das wird dann direkt an den Anleger weitergegeben. Und deshalb zahlst du für aktiv gemanagte Fonds bis zu 2,5% im Jahr, plus noch bei manchen dann so eine spezielle Erfolgsgebühr. Das gibt es dann eben auch. Und ein ETF ist nicht aktiv gemanagt, sondern passiv. Das heißt, da werden die Werte reingepackt und dann bleiben die da. Und die werden jetzt nicht ständig ein- oder verkauft. Und dadurch entstehen eben auch keine weiteren Kosten. Und sodass die allgemeinen jährlichen Kosten bei einem ETF auch wesentlich geringer sind. Also okay. Ein Unterschied, da hast du dann teilweise 0,2%. Die du dann im Jahr zahlst. Im Vergleich dann zu diesen 2,5% in der Spitze, das sind dann überwiegend so Dachfonds, wo du noch andere Fonds mitbezahlst. Und das ist dann sehr, sehr viel Geld. Und das ist der Unterschied. Und was das Bessersein betrifft, ist es so, dass nur ganz, ganz wenige Fondsmanager den Markt schlagen. Also das passiert mal, dass er dann einmal im Jahr den Markt schlägt, aber niemals über mehrere Jahre hinweg. Also das kommt so gut wie nie vor. Und es kommt aber noch besser, weil einige richtig teure Fonds sogar eine Underperformance abliefern. Und in dem Fall bedeutet das, dass du viel Geld für eine schlechte Performance zahlen musst. Und um mal bildlich zu sprechen, das ist quasi so, wie zu Heimspielen des HSV zu gehen. Das ist also voll da, wo du auch noch Geld verlierst. Aber Spaß beiseite. Also du gehst okay. Diese teure Underperformance, indem du den mittleren Schnitt praktisch wie jetzt bei den ETFs. Da hast du immer so eine Durchschnittsrendite und den Kostenunterschied, den siehst du halt auch sehr perfekt in dem Artikel, räum doch mal dein Depot auf. Und über mehrere Jahre gesehen verlierst du so Tausende von Euro Rendite, vor allem bei den schlecht laufenden Fonds.
Okay, dann ja, verstehe ich, macht Sinn. Aber warum hört man dann eigentlich ständig immer nur als Anfänger zumindest den Begriff Aktienfonds? Den kennt ja jeder, aber ETF habe ich noch nie gehört, bevor ich Finanzrocker entdeckt habe.
Also ja, ist stimmt, das extra, haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Ist das extra so, dass die Berater eher zu Aktienfonds tendieren, weil sie damit ja meinetwegen oder ihre Bank oder wer auch immer halt dann noch zusätzlich verdient?
Genau, das ist der Punkt. Also es ist in der Regel so, dass du einen Ausgabeaufschlag zahlst und von diesem Ausgabeaufschlag wird dann eine Vertriebsprovision für den Bankberater praktisch abgezogen. Und du kannst es umgehen, indem du dann beispielsweise über das Internet kaufst, bei Online-Depots oder bei den Anbietern. Da gibt es die Möglichkeit, dass die genau diese Vertriebsprovision, die du bei der Bank zahlst, da eben nicht zahlst. Da gibt es dann die Sonderangebote, dass du dann 50% weniger zahlst oder gar keinen Ausgabeaufschlag. Der kommt halt nur bei diesen Aktienfonds immer dazu, bei den ETFs nicht. Und das ist auch nochmal ein zentraler Unterschied. Und davon leben die Bankberater ja zu einem guten Teil. Deswegen empfehlen die Aktienfonds und keine ETFs.
Okay, ja. Was ist denn dann so beispielsweise drin in so einem ETF?
Sehr viel ist da drin. Das kommt immer auf den Fonds an. Also es gibt da ja auch ETFs, wo dann nicht so viele Unternehmen drin sind. Die sind dann auch nicht so breit gestreut. Da gibt es auch zwei Beispiele. Zum Beispiel die Börse in Österreich, die hat nur relativ wenige Werte, die Börse in der Schweiz. Der DAX in Deutschland hat auch nur 30 Werte. Da hast du halt nicht so eine breite Streuung. Wenn der DAX in die Knie geht, geht dein ETF halt auch in die Knie. Im Gegensatz dazu gibt es aber so ein MSCI World ETF, also beispielsweise von der Deutschen Bank. Der Anbieter heißt da DBX Trackers. Und dort sind 2472 einzelne Werte drin. Und da hast du wirklich alles drin, von Apple über Microsoft, über Bayer, über Coca-Cola, über Toyota, über Oracle, Walt Disney, Pepsi, BP, Amazon, Walmart, kennt ja jeder diese Begriffe. Und die sind alle drin, plus dann nochmal 2400 andere. Und dadurch ist das Risiko halt sehr, sehr breit gestreut. Und das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen schlechte Zahlen präsentiert, merkst du das nicht im Depot. Das geht minimal runter. Und die anderen fangen das dann halt wieder auf. Und das ist der Vorteil von so einem sehr breit aufgestellten ETF.
Also theoretisch könnte ich doch dann so ziemlich alles investieren in einen so breit aufgestellten ETF. Und ich bin schon genug diversifiziert, oder? Ja. Ist das zu einfach?
Ne? Nö, das ist nicht so einfach. Also es gibt ja mehrere Strategien. Es gibt ein ETF, das nennt sich ACWI, A-C-W-I. Und da ist praktisch alles drin. Das ist noch breiter gestreut. Hm. Und eigentlich brauchst du nur in so einen ETF investieren, da hast du alles abgedeckt. Und alternativ kannst du dann halt noch ein bisschen kleinteiliger werden. Das heißt, du setzt dann auf so ein World-ETF mit 2400 Werten und auf ein Schwellenländer-ETF. Das sind ja die sogenannten Emerging Markets. Da hast du dann nochmal 900 Unternehmen drin. Ja. Und damit deckst du dann halt auch die etablierten Firmen ab und dann eben Firmen, die aufstreben und nach oben wollen. Aber generell solltest du schon darauf achten, dass du auch noch Anleihen oder Rohstoffe in deinem Portfolio hast. Das muss jetzt nicht anfangs der Fall sein, aber je größer dein Vermögen wird, umso mehr kannst du es dann aufsplitten und dass du mehrere Klassen hast. In dem ETF sind ja letztendlich nur Aktien enthalten.
Okay. Das heißt jetzt so eigentlich der Tipp für das, ja, wie ich jetzt einsteigen sollte. Der nächste Schritt also wäre, sinnvolle ETFs rauszusuchen. Woran ich die erkenne, habe ich jetzt schon mit erfahren, also möglichst breit vielleicht auch aufgestellt zu sein einfach. Mhm. Und dann darauf das Geld umzuverteilen und los geht's, oder was?
Genau. Also du kannst dir das wirklich relativ einfach machen. Um Vermögen aufzubauen, solltest du einen Sparplan erstellen auf zwei ETFs, die nicht miteinander korrelieren. Und das wäre jetzt zum Beispiel diese World ETF und Emerging Markets ETF. Weil du da eben so etablierte Unternehmen hast und aufsteigende. Und bei den Schwellenländern hast du ja zum Beispiel die großen Emerging Markets drin, also die sogenannten BRIC-Länder, also Brasilien, Indien, Russland und China. Und in China war es ja jetzt zum Beispiel in der letzten Woche so, da ist der Kurs rapide nach unten gegangen. Und bei Russland war es ja im letzten Jahr so. Und das ist aber so breit, das merkst du gar nicht in dem ETF, weil einfach noch so viele andere Unternehmen da sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur so einen Russland-Aktienfonds hast, nur einen Russland-ETF, dann merkst du es halt wesentlich stärker, als wenn du so ein breit aufgestelltes ETF hast.
Mhm. Genau. Okay, ja, na dann bin ich doch jetzt schon mal ganz gut ausgestattet mit Wissen, dann kannst du ja eigentlich losgehen.
Ja, was du noch wissen solltest, dass du diese beiden ETFs teilweise eben auch kostenlos ohne Sparplangebühren besparen kannst. Mhm. Okay. Ich glaube, das habe ich auch in dem ausführlichen Artikel über ETFs geschrieben. Das verlinke ich dann auch nochmal in den Shownotes. Das ist halt ein wesentlicher Punkt, weil wenn du da dann jeden Monat nochmal 3 Euro zahlen musst, das geht ja auch zulasten der Rendite.
Ja, das wäre nichts. Nee. Okay, ich habe noch eine Frage, die führt jetzt in eine ganz andere Richtung.
Oha, jetzt machst du mir Angst.
Ja, also es hat schon was mit Geldanlage zu tun.
Aber? Und so, ja.
Aber ist eher so, weiß ich nicht, Faktenwissen wahrscheinlich. Also was ich mich nämlich immer mal gefragt habe, gerade als ich so geschaut habe, Wolf of Wall Street, diese ganzen Filme, ja. es ist ja schon ein enormer Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel in eine Aktie wie Facebook investiere für 30 Euro oder Netflix für, keine Ahnung, 300 oder sowas für eine Aktie.
Da ist noch mehr.
Oder so. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich ursprünglich, kleine Anekdote, nochmal in Netflix investieren, aber das war dann eben, also wenn ich das gemacht hätte, naja gut,
hätte ich mir arm gewesen.
Ein Drittel gekauft. So. Ja. Ja, wie wird jetzt eigentlich, wenn ein Unternehmen an die Börse geht oder wie auch immer, also wenn der Startwert einer Aktie festgelegt wird, wie wird das eigentlich gemacht, weißt du das? Also es muss ja irgendwelche Parameter geben. Okay, das Unternehmen hat eine gewisse Kaufkraft, einen gewissen Umsatz, da ist der Gesamtwert der Aktien klar, aber wie legt man jetzt fest, eine Aktie hat jetzt so und so viel Wert?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Das ist aber auch wieder so eine komplizierte Geschichte. Also das ist jetzt nicht ganz so einfach. Das kannst du nicht mit zwei Wörtern dann erklären. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Preis in der Regel durch die Nachfrage geregelt wird. Das heißt, Aktien mit sehr hoher Nachfrage steigen ja auch schnell im Preis. Und Netflix ist jetzt ein Beispiel, das hast du jetzt erwähnt. Da ist es ja so, dass es am 14. Juli auch zu einem Aktiensplit kommt. Der Kurs der Aktie, der liegt, glaube ich, bei über 600 Euro. Also das ist schon eine große Nummer. Okay. Ein anderes Beispiel, wo man das eigentlich ganz gut sehen kann, ist Apple. Da lag der Preis ja Mitte 2014 bei 650 Euro, also vor einem Jahr. Und um diesen Preis nun für potenzielle Käufer, wie dich jetzt zum Beispiel, attraktiver zu machen, da wird dann ein Aktiensplit vorgenommen.
Ja, das habe ich gemerkt. Da hatte ich ja von Apple-Aktien, als das kam. Plötzlich hatte ich doppelt so viele Anteile. Ja,
ist doch schön, oder?
Ja, toll.
Ja, also bei Apple, da wurde ein Aktiensplit von 1:7 dann vorgenommen. Ich glaube, das war Anfang Juni letzten Jahres. Stimmt. Und das heißt dann, dass jeder Besitzer von Apple-Aktien für eine alte Aktie 7 neue erhält. Ja. Und dadurch ist der Preis dann auf ca. 75 Euro gesunken. Der Wert, also der Gesamtwert, bleibt aber erhalten. Und für einen neuen Käufer wirkt dieser Preis natürlich deutlich attraktiver, da er einfach mehr Aktien für weniger Geld kaufen kann.
Auch aber dann kann man doch, wenn man jetzt ein Unternehmen an die Börse bringt, einfach mal möglichst gering den Wert halten, damit jeder schnell einsteigen kann, oder?
Ja, also bei dem sogenannten IPO, das ist Initial Public Offering, das ist ja dann der Börsengang an sich, da ist es so, dass im Vorfeld sehr viel gesprochen wird und abgestimmt wird. Da gibt es ja eine Roadshow von dem Unternehmen, was an die Börse will, mit unterschiedlichen Banken. Und nach dieser Phase der Roadshow, da wird dann eine sogenannte Preisspanne verkündet. Und das ist dann die Bandbreite, innerhalb derer sich so ein Emissionspreis bewegt. Und da gibt es dann halt auch noch Alternativen, zum Beispiel einen sogenannten Festpreis, der dann bestimmt wird, oder einen Emissionspreis durch ein Auktionsverfahren. Und das war zum Beispiel beim Börsengang von Google der Fall. Aber der wird relativ selten praktiziert. Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass so ein Emissionspreis festgelegt wird. Da geht es dann um diese Preisspanne und da gibt es eine Zeichnungsfrist im Forum, kurz vor diesem IPO. Und da werden diese Aktien dann öffentlich zur Zeichnung angeboten. Und da können sich dann potenzielle Abnehmer entscheiden, wie viele Aktien sie zu welchem Maximalpreis erwerben möchten.
Ah, okay.
Ja, und das ist dann so eine sogenannte Zeichnungseinladung. Also da sind so viele Begriffe auch dabei und das ist dann relativ schwer.
Ja. Führt auch, glaube ich, jetzt ein bisschen zu weit. Aber es ist mal ganz interessant, so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu schauen. Ja, aber
ja, aber ich kann dir dann noch ein Beispiel geben. Ja, gerne. Zum Thema IPOs, die schlecht gelaufen sind. Da gab es nämlich ein ganz gutes Beispiel. Das war jetzt, glaube ich, vor 1-2 Monaten. Und grundsätzlich ist ja so, dass man nach so einem Börsengang eh keine Aktien kaufen sollte. Also direkt danach oder halt in dieser Zeichnungsfrist. Mhm. Sondern man sollte mal warten, bis sich das beruhigt hat, weil das dann sehr stark schwankt. Und ein Beispiel für so einen schlecht gelaufenen IPO war zum Beispiel Windeln.de hier in Deutschland. Ja, das war so ein großes Getöse darum, weil keiner kannte das, nur die Muttis und die Fatis, aber das ist eine Riesennummer.
Getöse um die Windeln,
okay. Getöse um die Windeln, genau. Und die haben an einem Tag ein Fünftel ihres Börsenpreises verloren. Also ich glaube, die sind für 18,50 auf den Markt gekommen und waren am Ende des ersten Tages dann bei 14 Euro. Also das war dann praktisch ein Fünftel verloren. Ein anderes Beispiel war Rocket Internet, die waren ja auch nicht so zufrieden mit ihrem IPO. Und das hat sich mittlerweile aber auch so ein bisschen gelegt.
Facebook lief doch nach dem IPO direkt auch nicht so gut, oder?
Nee, aber danach dann. Ja. Aber das war jetzt harter Stoff. Hast du zum Ende nochmal alles gegeben?
Ja. Nee, aber ich hab jetzt, denke ich, auf jeden Fall ein paar Unklarheiten beseitigen können.
Ja, das ist doch schön. Dann lassen wir diese Geschichte mit dem IPO und so jetzt mal so ein bisschen sacken. Wir atmen jetzt mal so ein bisschen durch und spielen ein bisschen Finanzrocker World Shuffle. Was hältst du denn davon?
Ja, dann mal los.
Ja, weil ein Interview ohne World Shuffle, das geht nicht. Mhm. Ja, und danach würde ich sagen, gibt es dann für alle interessierten Hörer das spezielle Angebot, was ich angekündigt habe. Bist du bereit für das World Shuffle? Mhm. Fangen wir mal mit einem Begriff an, der wird jetzt allen Hörern nichts sagen, aber dir wird damit sicher etwas sagen. Nennt sich Business Disrupted.
Stimmt, ja, sagt mir tatsächlich was.
Dann erklär mal.
Ja, du hast ja vorhin schon mal angerissen, wo wir das erste Mal bei der CeBIT über deinen Blog geredet haben. Ja. Damals existierte er noch gar nicht. Und zeitgleich, unabhängig davon, hatte ich auch so ein bisschen überlegt, einen Blog zu erstellen. Ganz anderes Thema, nicht um das Thema Finanzen, sondern ja, ganz andere Dinge. Und das ist jetzt endlich deutlich später als Finanzrocker.net auch mal online gegangen. Mhm. Vor einer knappen Woche. Ja, unter business-disrupted.de. Ja, und bei Business Disrupted geht es also darum, dass ich verschiedene Disziplinen mal miteinander verbinden will, rund um Wirtschaft, Gesellschaft, Politik auch. Weil es ist ja praktisch so, in der Wirtschaft ist man hat gewisse Scheuklappen auf. Mhm. Ja, also ich will mal ein Beispiel nennen. Entwicklung des Personalcomputers. Mhm. Da ging es jahrelang ja nur darum, in den 80ern damals schnellere, billigere Geräte herzustellen. Ne? Mhm. Also man hat immer versucht, irgendwas Bestehendes zu verbessern, aber wirklich Innovation ist so ja nicht entstanden. Das ging dann eher, ja, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut eben, also dann die grafische Benutzeroberfläche, die erste Maus und so weiter. Das waren ja Dinge, die erst entstanden sind, weil man auch mal andere Disziplinen, andere Gedanken zugelassen hat. Mhm. Und ja, eigentlich gerade jetzt in der schnelllebigen Big Data Welt heute oder Internet der Dinge und all diese, Disruption, die halt stattfindet, ist das, glaube ich, noch viel wichtiger geworden, da auch mal innezuhalten und mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Mhm. Und darum geht's.
Ich finde es sehr interessant. Ich habe den Blog ja vorher auch nicht gesehen. Ich habe ihn letzte Woche dann, als der Axel das dann gelauncht hat, habe ich ihn angeguckt. Es sind sehr lange Texte, aber wirklich lesenswert. Das Design ist cool und er hat da so ein paar Spielereien drin. Ich kann jedem Hörer nur empfehlen, da mal raufzuschauen. Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes. Der nächste Begriff, das wäre Monem.
Mein Zuhause, nicht meine Heimat, aber ja, seit jetzt 5,5 Jahren lebe ich in Mannheim und es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile fühle ich mich hier absolut zu Hause und es ist die Stadt, in der wir beide uns kennengelernt haben. Ja,
das ist richtig.
Genau.
Ich habe drei Jahre da gewohnt und ein halbes Jahr in Luhe, wo man eigentlich nicht hinzieht, also Ludwigshafen, ist einmal über die Brücke.
Ja, das macht man wirklich nicht, ne. Also.
Ja, aber ich bin ja auch immer fleißig zum Shoppen nach Luhe gegangen und das konnte ja auch keiner nachvollziehen.
Ach, das ist noch so der eine Grund, warum man schon mal nach Lu gehen kann, ja.
Wie, gehst du jetzt auch immer nach Lu zum Shoppen?
Ach, ab und an bin ich da schon mal, aber nur deswegen. Und es gibt guten Döner.
Qualitätsmerkmal Nummer 1. Big Data wäre der nächste Begriff.
Ja, einerseits Hype, aber schon auch das Ding, was uns die nächsten Jahrzehnte in der Wirtschaft, in der Gesellschaft sehr beschäftigen wird und vieles verändern wird. Die Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution, ist nur eine Ausprägung davon. Ja. Gerade das Internet der Dinge wird viel einfach auch im Kleinen für uns ändern, was man kaum mitkriegt, ja, wie wir mit Informationen umgehen, wie wir einfach, man hat es ja schon gemerkt mit dem Smartphone, dass das mit dem iPhone 2007 so richtig startete. Das hatte zwar noch nichts mit Big Data zu tun, aber das war so eine Digitalisierung des Privatlebens schon immer mehr. Und das wird einfach immer weiterkommen. Ja. Die Gefahr ist eben, dass Big Data ja auch als Allheilmittel für alles gesehen wird, dass man nur noch sich auf Zahlen und vermeintliche Fakten verlässt und den gesunden Menschenverstand dann an am Hutständer weglässt. Ja. Mhm. Und da muss man aufpassen. Und glaube ich auch die Politik wäre da gefordert, einige Vorgaben mal zu bringen, aber dazu müsste sie natürlich selbst erstmal sich weiterbilden.
Ja. Ja, ich finde auch, das ist ein sehr spannendes Thema. Man sieht es ja auch in der Fintech-Szene gerade, was da so abgeht mit Big Data. Mhm. Ich glaube, beim Social Lending, da gibt es ein ganz gutes Beispiel, weil da ja zum Beispiel 80-90% aller Kreditanfragen automatisch praktisch wegfallen, dadurch, dass die Daten vorher ausgewertet werden.
Genau.
Das ist jetzt ein Beispiel zum Thema Finanzen.
Ja, das ist gut. Also das ist auch ein guter Punkt eigentlich, ein gutes Beispiel, weil daran kann man natürlich erkennen, das hat natürlich einen riesigen Vorteil. Einerseits für die Nutzer von so einem Social Lending, von so einer Plattform, die dann wissen, okay, hier ist mein Risiko geringer. Ja. Aber für diejenigen, die einen Kredit wollen, ist vielleicht auch mal die Frage, ja, wie gut ist denn der Algorithmus? Ja, ist es so, dass meine Anfrage hier abgelehnt wird, obwohl das gar nicht wirklich berechtigt wäre, weil der Algorithmus zu sehr verallgemeinert und so weiter. Also hat immer zwei Seiten.
Ja, definitiv. Und da wird noch eine Menge Spannendes auf uns zukommen und natürlich auch Sachen, die dann wahrscheinlich so ein bisschen ungerechtfertigt sind. Mhm. Ja. Banken wäre der nächste Begriff.
Ja, habe ich eigentlich lange nicht mehr viel mit zu tun gehabt. Höchstens so per Mail mit Berater und so weiter und halt Online-Banking. Ja. Aber so direkt, also ist tatsächlich so die, ich glaube, zwei Banken, bei denen ich bin, ja. Die haben ihren Hauptsitz in meiner Heimatstadt. Ich bin dann auch nicht umgezogen, als ich praktisch nach Mannheim gegangen bin, warum auch. Ich habe auch gar nicht so das Interesse, mich mit den Beratern da ständig auszutauschen, weil ich ohnehin das Gefühl habe, dass sie mir halt was aufschwatzen wollen. Und
das ist definitiv so.
Ja, aber um eben unabhängig von den Banken zu werden, muss man natürlich sich selber das Wissen aneignen. Und von daher ist das schon eine ganz gute Sache. Und für mich auch persönlich ganz hilfreich mit dem Finanzrocker.
Ja. Das ist schön zu hören. Kommen wir mal zu deiner Heimatstadt. Du hast sie jetzt ja eben schon ein bisschen angekündigt. Eins meiner Lieblingswörter, Sächsisch.
Sächsisch?
Ja.
Weiß ich jetzt gar nicht, was er das mit Ja, ist doch eine wunderschöne Sprache. Ne? Ich kann sie tatsächlich auch nicht so auf Knopfdruck einfach hervorbringen, ja. Aber immer wenn ich telefoniere mit meinen Eltern und so weiter, kommt es mal automatisch, ohne dass ich es merke. Es wird ja vieles so unter den Begriff Sächsisch gefasst, was gar nicht Sächsisch ist, ja, Thüringisch und so weiter. Also das Ostdeutsche ist ja sehr unterschiedlich und zum Beispiel auch Dresdnerisch ist nochmal ganz anders. Aber ich finde, jeder sollte zu seinem Dialekt auch stehen und das macht einen sympathisch und alles nur so immer schön Hochdeutsch ist irgendwie. Da geht auch was Authentisches verloren.
Definitiv. Und wenn ich mich so erinnere, wenn ich jetzt versucht habe, Sächsisch zu sprechen, hat Axel immer die totale Krise bekommen.
Ja, weil du es halt einfach nicht kannst.
Ja, ich weiß. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt noch zwei Kollegen aus Sachsen und da mache ich das halt auch. Und die fallen immer um vor Lachen, wenn ich dann versuche, Sächsisch zu sprechen.
Ja.
Aber wir wollen es jetzt mal nicht vertiefen. Sonst führen wir jetzt hier noch ein Gespräch auf Sächsisch. Und da liegen die Hörer dann lachend unterm iPhone.
Ja, denkst du, vielleicht verstehen sie es auch und wollen dann jede Folge so.
Okay, schnell weiter. Gamification.
Ja, Gamification ist eigentlich fast schon, ich weiß die Frage, ob es noch so eine lange Zukunft hat. Aber Gamification vor ein paar Jahren, großer Trend gewesen. Konzepte aus Spielen, muss nicht unbedingt Videospiel sein, kann auch, Brettspiel und so weiter sein, in einen anderen Kontext zu setzen. Also zum Beispiel in der Wirtschaft, im Personalwesen, ja. Also wie kann ich Leute zum Beispiel motivieren, langweilige Tätigkeiten zu tun, die einfach getan werden müssen, Routineaufgaben. Ja. Hat einiges an Potenzial, dann auch viele, Initiativen von Unternehmen gemacht in der Richtung. Große Analysten meinten, jedes zweite Unternehmen wird bald Gamification machen. Das ist jetzt so ein Stand von vor anderthalb Jahren ungefähr. In der Zeit seitdem, ich weiß nicht so recht, ob nicht das große Potenzial so ein bisschen überschätzt wurde, ob das auch nicht mehr ernst genommen wird, sondern am Anfang hat halt jeder mitgemacht, weil es so ein Ding war, ja, Gamification ist halt jetzt ein neuer Trend, müssen wir jetzt mitmachen. Mhm. Und jeder versucht dann gerade auch im Marketing meinetwegen, ja, irgendwelche coolen Spielchen noch mitzumachen, um die Kunden dann interaktiv auch zu begeistern. Die Frage ist, wo ist das einfach nur ein Spiel und wo hat sowas mit Gamification zu tun und wo hat es auch einen echten Wertschöpfungszweck? Ja. Und also man sollte sich da, wenn man es macht, auf jeden Fall schon sehr genau überlegen, was man erreichen will und wie.
Axel hat da auch einen sehr interessanten Artikel auf seinem Blog, den ich auch echt empfehlen kann. Deswegen habe ich den Begriff natürlich auch genommen. Rockmusik wäre der nächste Begriff.
Ja, ich habe einen breiten Musikgeschmack, aber Rock gehört auf jeden Fall ziemlich weit oben mit dazu. Eigentlich Heavy Metal nicht so sehr, aber aber der Finanzrocker, als er noch nicht der Finanzrocker war, der hat mich damals ja in Mannheim, genau, haben wir wieder die Verbindung darauf gebracht, da immer mal mit auf Konzerte zu gehen. Und ja, doch, ich habe jetzt auch schon ein paar Bands dadurch halt kennengelernt, die ich sonst niemals kennengelernt hätte. Aber ich glaube, so das klassische Rock ist eher so meins als Heavy Metal.
Ja, da haben wir ja auch oft genug drüber debattiert. Aber ich meine, du gehörst ja zu den wenigen Leuten, ich weiß nicht, wie viele es waren, die das Comeback von Ex-Halloween-Sänger Michael Kiske dann im Odenwald live gesehen haben. Auch eine einmalige Geschichte, ne?
Ja, absolut.
Wahrscheinlich werden die meisten mit Michael Kiske nichts anfangen können, aber ich habe es mal so eben eingeworfen.
Und das können Sie googeln, ja.
Nein, es gab einen Hörer, der hat sich mein Mixtape-Foto aus dem Mai genauer angeguckt und dann hat er kommentiert, oh Halloween, geile Scheibe aus den 80ern und ich habe mich gefragt, hä, woher hat er denn jetzt Halloween, habe ich doch dann irgendwo geschrieben und es stand auf der Kassette drauf, das war so ein uraltes Mixtape, ich habe da gar nicht drauf geguckt. Ja, und Michael Kiske hat damals bei Halloween gesungen, damit ist er groß geworden.
Ja, Halloween ist schon ganz cool.
Ja. Die Band, ja. Ja. IT wäre der nächste Begriff.
Ah.
Dein Lieblingsthema, ne?
Ja, total. Ja. Also beschäftigt mich halt immer schon irgendwie. Ich habe ja auch mal angefangen, Medieninformatik zu studieren, bis ich dann, ja, was heißt, bis ich gemerkt habe, bis es mir dann so richtig klar wurde, dass Mathematik jetzt doch nicht unbedingt das ist, was ich machen will, beruflich auch. Und Informatik und Informationstechnologie ist nun mal in erster Linie Mathematik. Es wird halt heutzutage, finde ich, immer auch ein bisschen zu sehr als Heilsbringer gesehen. Ja, gerade mit dem Thema Big Data wieder. Ja. Ich stelle mir einfach eine tolle IT-Lösung ins Unternehmen oder wo auch immer hin und muss eigentlich selber nicht mehr nachdenken, weil der Computer alles macht. Also ich bin da schon eher dafür, dass man ein bisschen kritischer die Dinge hinterfragt. Aber ohne Fortschritte in der IT gäbe es natürlich kaum Fortschritt überhaupt. Also wenn du dir die letzten 50, 60 Jahre mal anschaust, so ziemlich alles, was es an Innovationen gab in dieser Zeit, war irgendwie auf dem IT-Sektor. Also die Bedeutung ist schon enorm groß und wird es auch weiterhin bleiben.
Ja. Steve Jobs wäre der nächste Begriff.
Ja, also du bringst heute echt nur solche zweischneidigen, kontroversen Themen aufs Tablett.
Das, ja, das muss zum Ende also, sein, so ein bisschen Auflockerung, ne?
Ja, absolut, Auflockerung, genau. Ja, ich war ja mal lange Zeit kompletter Apple-Gegner.
Dann ich auch, übrigens.
Ja, genau, du noch viel länger als ich. Dann, das war ja, wann war das, 2005 ungefähr, da saßen irgendwie alle im Studium da so rum mit diesem Apple-Laptop. Ich dachte mir so, boah, diese Nerds und Hipster und was weiß ich. Und dann habe ich mir das einfach mal angeguckt. Ich war ja immer so der Windows-Guy. Ja. Und habe dann gemerkt, das ist eigentlich schon cool. Und dann habe ich mich sehr intensiv mit allem, was also der Geschichte von Apple, den Produkten mit Steve Jobs und allem, was dahinter steckt, recht intensiv auseinandergesetzt und die alle möglichen Bücher verschlungen und so weiter. Und muss schon sagen, das ist schon einer von relativ wenigen sehr bedeutenden Menschen in der Geschichte, würde ich sagen. Und ja, also auf jeden Fall ein großer Verlust. Ich bin zwar der Meinung, Tim Cook und so weiter, die machen das schon ganz gut mit Apple, aber
definitiv.
Aber ist halt die Frage, Steve Jobs war halt unangepasster. Ja, er war stärker dieses Disruptive hat er halt so verkörpert. Heute gibt's, glaube ich, nur noch wenige Menschen, die in die Richtung gehen. Elon Musk hauptsächlich von Tesla und so weiter. Ja, wäre cool, wenn es noch mehr gäbe, glaube ich.
Absolut. Kommunikation wäre jetzt der Abschlussbegriff.
Da zitiere ich jetzt mal jemanden, den wir beide kennen. Kommunikation ist das, was ankommt. Oder diese tollste Marketingphrase, man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Ja, Kommunikation ist so ein weit gefasster Begriff, dass man kaum in wenigen Minuten darüber reden kann. Ist so ziemlich das Wichtigste, was ein Mensch tun kann.
Das ist doch ein
Denn
perfektes Schlusswort
ja, gut, ich
eigentlich,
lasse es
oder?
einfach mal so. Bevor ich jetzt hier weiter aushole, dann sind wir echt bei 2 Stunden heute.
Ja, wir sind ja schon bei einer Stunde. Also, war sehr schön, war sehr spannend. Ich hoffe, du konntest da auch einiges mitnehmen, ja,
Auf
aus
jeden
dem
Fall.
Interview. Jetzt habe ich ja allen Hörern versprochen, es gibt am Ende noch eine kleine Überraschung beziehungsweise ein Angebot. Da möchte ich jetzt nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt ja einige Themen und Fragen zum Thema Finanzen, Banken, Vermögensaufbau angerissen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es da noch viel mehr, vor allem auch persönliche Fragen gibt. Und um diese möchte ich mich eben auch kümmern, weil ich jetzt in den vergangenen Wochen sehr viele E-Mails bekommen habe, auch Kontaktanfragen. Und ich habe mir jetzt gedacht, diese Fragen, die einen dann immer beschäftigen, das sind ja meistens auch sehr einfache Fragen. Da möchte ich halt auch mal versuchen, Antworten zu geben. Das heißt, du möchtest vielleicht wissen, wie man ein Depot eröffnet, welche Depotanbieter lohnen sich, damit du eben keine 30 Euro zahlst, um Aktien zu kaufen. Und vielleicht hast du auch Angst vor steuerhässlichen ETFs und möchtest wissen, was dahinter steckt. Oder dein Freistellungsauftrag ist nur bei einer Bank, dein Depot woanders. Was sollst du jetzt da tun? Das sind so Fragen, die mich auch damals beschäftigt haben. Und nun möchte ich dir als Hörer die Möglichkeit geben, mir diese Fragen zu stellen. Und dafür hast du dann am Donnerstag, den 16.07., am Freitag, den 17.07. und am Montag, den 20.07. die Möglichkeit, den Finanzrocker persönlich zu fragen. Und das völlig unverbindlich und kostenlos. Und zwar packe ich in die Shownotes einen Link. Da klickst du einfach drauf, da hast du Zugriff auf meinen Kalender, beziehungsweise auf die Zeit zwischen 19 und 22 Uhr. Und da kannst du dann so einen 20-Minuten-Termin einstellen. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist ein Computer, ein Skype-Account und ein Mikro. Und natürlich die 20 Minuten Zeit. Und wie gesagt, auf Knopfdruck kannst du in den Shownotes den Termin buchen. Einfach draufklicken, Slot reservieren, Namen, E-Mail und Thema eingeben, fertig. Und dann hast du einen Termin, kannst deine Fragen stellen. Und ich weiß, jeder hat persönliche Fragen und das ist jetzt eben eine ganz gute Gelegenheit, das zu buchen. Oder Axel?
Absolut. Ich brauche es ja jetzt nicht mehr. Ich habe ja jetzt schon das Privileg, hier das im Podcast zu tun. Ja.
Ja, eine
Aber
ganze Stunde.
lasst euch fiese Fragen einfallen.
Ja. Eine gute Idee nochmal. Gut. Axel, vielen Dank für deine Zeit und für die
Ja.
spannenden Fragen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wir hören
Ja.
uns bald wieder.
Klar. Bis dahin,
Bis
danke.
dahin, ciao.
Ciao.